Morgen. So eine Art Einleitung. Schwierig. Also bis heute gibt es so eine Art Johannesjünger. Also Nachfolger von Johannes. Bis heute. Ganz ulkig, oder? Nennen sich Mandäer. Es ist eine bedrohte Religionsgemeinschaft, ein bedrohtes Völkchen. Ist das laut genug? Leise? Dann, also ich glaube, Wolfgang kann nicht gut hören. Also es gibt eine Religionsgemeinschaft, die nennen sich Mandäer und die betrachten sich als Johannesjünger bis heute. Die stammen aus dem Südirak. Ihr Hauptgewerbe war Goldschmiedekunst und haben sich so über die Jahrhunderte erhalten. Heutzutage gibt es angeblich 100.000, es gibt aber auch Zahlen 40.000, also ein paar 10.000 noch weltweit. Sind ausgereist aus dem Südirak aus guten Gründen. Es gibt auch ein paar Tausend hier in Deutschland. Und ihre Religion ist so synkretistisch. Also Judentum ist da drin, einiges aus dem Christentum, könnte man sagen. Vor allem ist deren Religion aber gnostisch, also dualistisch. Da gibt es einen guten Gott und da gibt es einen bösen Dämon. Und dieser böse Dämon, der Demiurg, der hat die Erde gemacht. Und dieser gute Gott hat jetzt Mitleid mit den Kreaturen und schickt jemanden, damit die Menschenseelen da rauskommen aus diesem Jammertal. Damit diese Seelen dann irgendwie auch in die Lichtwelt hineinkommen. Gut. Und dieserjenige, der da geschickt wird, das ist mitnichten Jesus, sondern halt wer anders. Und dieser wer anders und Jesus zusammen, die kommen zu Johannes dem Täufer und lassen sich taufen. Johannes der Täufer ist in der Religion der Mandäer der wichtigste Prophet. Interessant, oder? Dass sowas bis heute gibt. Jesus hingegen, der hat erstmal gut angefangen und viel von Johannes gelernt, schreiben die. Aber dann hat er nur noch Mist gemacht. Falsche Sachen erzählt und falsch getauft und so. Der war ein falscher Prophet, sagen die Mandäer. Das Ganze klingt wie eine Streitschrift so aus dem 2. oder 3. Jahrhundert. Ich meine, Paulus ist ja auch ziemlich deutlich, wenn er über Irrlehrer schreibt. Oder Johannes warnt vor gnostischen Ansichten, so Leute, die sagen, Jesus sei nicht im Fleisch gekommen, also sehr deutlich. Diese Schrift von den Mandäern ist auch sehr deutlich. So. Und das hat sich irgendwie erhalten. Man kann sagen, das ist eine gnostische Sekte aus dem 2. und 3. Jahrhundert, die sich bis heute auf Johannes den Täufer bezieht. Und wenn man jetzt im Internet über die liest und so und die sieht und die machen so nette Filmchen und so, die sind total nett. Also sowas von total freundlich. Ja. Und also die wollen die 10 Gebote halten. Und also die Ethik ist genauso wie unsere, kann man sagen. Also super. Klar, kann jetzt natürlich Propaganda sein oder so, aber die kommt total nett rüber. Ethik ist unserer ganz nah. Aber die Weltanschauung ist meilenweit weg. Also ich meine, wer schreibt denn sonst hier, Jesus Christus empfängt die Taufe des Johannes und wird durch die Weisheit des Johannes weise, dann aber verdreht er die Rede des Johannes, verändert die Taufe im Jordan und predigt Frevel und Trug in der Welt. Christus wird die Völker spalten und die 12 Verführer ziehen durch die Welt umher. In jenem Zeitalter bewährt euch ihr Wahrhaftigen. Ja, also das ist heftig. Ja. Das ist eine Streitschrift gegen das Christentum. Ja. Tja, Gnostiker halt. Wir sehen also, im Neuen Testament oder laut Neues Testament kam Jesus und Johannes bestens miteinander aus. Ne? Aber später kam dann zwischen den Nachfolgern, da wollten einige nicht nachgeben. Ja? Einige hielten dann an Johannes den Täufer fest und dann kam noch so griechische Mythologie dazu und dann kommt sowas zustande. Aber ich nehme das mal zum Anlass, über Johannes den Täufer zu reden. Ich habe mich schon häufiger gefragt, warum wir so viel von ihm in den Evangelien haben. Inwiefern hat er das Kommen des Herrn denn vorbereitet? Warum lief er in der Wildnis rum? Also in der Wüste, schreibt man in deutschen Texten eher, im Englischen Wilderness. Und warum ernährte er sich so komisch? Und warum schimpfte er so viel? Und war er nun Elia oder nicht? Und warum hat er weitergemacht, parallel zu Jesus? Und was bedeutete seine Taufe nun eigentlich? Also die Taufe, haben wir schon mal besprochen, entstammte bestimmt der jüdischen rituellen Waschung. Ja? So, bevor die irgendwas gemacht haben in der Synagoge oder so, oder gerade im Tempel, dann mussten die sich waschen. So. Und Johannes hat das dann umgedeutet, hat gesagt, nee, das braucht ihr nicht machen. Was ihr machen müsst, oder macht, was ihr wollt, eher so, ja? Das war ja innerhalb des Judentums, aber ihr müsst euch ändern. Und zwar, wenn ihr wollt, dann, also die Leute konnten dann zu ihm gehen und sagen, tauf uns bitte. Und dann hat er sie getauft. Und das war ein deutliches Zeichen dafür, dass sie ihr Leben ändern wollten. Die Jesus-Taufe ist ja dann was anderes. Die wird nicht groß erwähnt im Neunten, in den Evangelien. Das kommt dann aber in der Apostelgeschichte. Wir haben, glaube ich, nur zwei Stellen, wo es heißt, dass die Jünger von Jesus getauft haben. Aber mit Pfingsten ging es dann so richtig los. Das Abwaschen der Sündenschuld, das Mitsterben mit Jesus, das Mitauferstehen und dann Sklave bzw. Kind Gottes sein, mit Heiligem Geist versorgt werden durch die Taufe. Und dann in der Gemeinschaft mit anderen Christen den Leib Christi bilden hier auf Erden. Ich lese mal einige Verse so vom Anfang des Johannesevangeliums. Johannes 1, 6 bis 9. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis. Das erzeugte von dem Licht, damit alle an ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, das erzeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Also Vers 6, da war ein Mensch von Gott gesandt. Johannes war Prophet. Ein Gesandter Gottes. In den Synoptikern, also Markus und Lukas vor allen Dingen, da erfahren wir natürlich viel mehr über Johannes Herkunft. Aber bei Johannes wird das ganz knapp gehalten. Vers 7. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht, damit alle an ihn glaubten. Er soll also verkünden. Er ist ein öffentlicher Redner. Er war Gottes Sprachrohr als Prophet. Und er hat glaubhaft für Gott gesprochen. Er ist also ein alttestamentlicher Prophet. Und er zeugt von dem Licht, nicht von sich selbst. Das kommt dann in Versen 8 und 9. Er war nicht das Licht, sondern er kam, das erzeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Also dieses Licht ist Jesus. So steht es im Johannesevangelium. Das Licht, das hell in die Welt strahlt und ein Licht, das die Menschen erhält. Verstehen wir auch so, ne? Wenn du dich freust über Gottes Liebe, über die Schöpfung, den Nachbarn, die Mitchristen, deine Gotteskindschaft, dein Leben, dann freust du dich über das Licht, dass Gott dich in- und auswendig kennt. Dann freust du dich über den Heiligen Geist in dir und dass Jesus auf dem Thron deines Lebens sitzt. Hast du aber was ausgefressen? Verbirgst du das vielleicht lieber? Ziehst dich zurück? Versteckst dich in irgendeiner dunklen Ecke? Oder du hast irgendwelche dunklen Ecken in deinem Leben? Dann suchst du die Dunkelheit und scheust das Licht. Dieses Bild verstehen wir doch alle. Und das ist halt ein Fehler, eine Sackgasse. Die Lösung ist Umkehr, Buße. Fenster und Türen auf, Licht reinlassen. Lass das göttliche Licht rein. Lass Jesus wieder auf den Thron deines Lebens. Du brauchst Jesus. Du brauchst nicht Johannes. Ja? Er war nicht das Licht, der Johannes, sondern er kam und zeugte von dem Licht. Also Johannes ist nicht das Licht der Welt, sondern der Vorbereiter der Erscheinung von Jesus, der Scheinwerfer, der auf Jesus gerichtet wird. Er ist noch nicht mal die Vorband zum Jesus-Konzert, aber er macht Werbung für das Konzert. Er bereitet die Menschen auf Außergewöhnliches vor. Dabei gibt es einige Parallelen zwischen den beiden. Sie wurden beide von Engeln angekündigt. Medizinisch überraschende Schwangerschaften, bei denen Gott am Werk war. Und bei beiden ist die Namensgebung von Gott bestimmt worden. Und wir wissen erstaunlich viel über Johannes den Täufer. Also wirklich viel. Ich habe überlegt, welchen Text nehme ich jetzt. Das ist viel zu viel zum Vorlesen. Deswegen habe ich diese paar Verse aus Anfang von Johannes genommen. Die Eltern von Johannes waren Zacharias und Elisabeth. Beide sehr alt, kinderlos. Harmonisches Eheleben, aber halt kinderlos. Zacharias war Priester im Tempel. Und dort kommt dann im innersten Heiligtum steht dann jemand neben ihm, ein strahlendes Wesen, und redet mit ihm. Seine Frau würde schwanger werden. Na gut, ich lese mal ein paar Verse. Lukas 1, 13 bis 17. Der Engel aber sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört, und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Also der Name wird festgelegt hier. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken. Und schon vom Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt sein werden. Und viele Söhne Israel wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia. Also der Engel sagt das schon. So viel zu dem Thema Elia. Um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten und dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Also, deine Frau wird schwanger, es wird ein Junge sein, du sollst ihn Johannes nennen. Das heißt so viel wie Gott ist gnädig. und er wird keinen Wein trinken sein Leben lang. Das macht ihn zu einem Nazirer, ja, einem gottgeweihten Menschen. Das waren auch Leute, die so gesagt haben, für eine gewisse Zeit schneide ich mir die Haare nicht und so. Habt ihr schon mal gehört, ja? Zu Simson aus dem Alten Testament war sowas Ähnliches, ja? Und er wird einhergehen in der Kraft und im Geist des Elia. Das ist, auch egal. Und dieser Elia, von dem wurde prophezeit bei Jesaja und von Maleachi, dass er kommen würde vor dem großen Tag des Herrn und bevor der Messias wiederkommt. In Jesaja 40 steht das und in Maleachi 3 oder 4, je nach deutsche oder englische Bibel. Also, Zacharias steht da, er hört, dein Sohn ist derjenige, der seit langer Zeit angekündigt wurde als Vorläufer des Messias und der Endzeit. Und er fragt sich, was für Zeichen kriege ich, dass das stimmt? So. Und ja klar, er hat sofort eins gekriegt, alles klar, also solange die Schwangerschaft ist, bist du stumm. Ich würde sagen, das war ein Eigentor, ja. Aber war eine Bestätigung. Also er wusste, okay, stimmt wohl. Ich meine, wenn da so ein Engel steht, was gibt es da zu fragen? Nicht? So. Das ist ein bisschen so ähnlich, als wenn heutzutage ein Polizist in Uniform vor euch steht. Ihr könnt dann auch nicht sagen, weisen Sie sich mal aus. Wenn ein Polizist in Uniform vor euch steht, dann ist der ausgewiesen. Ihr könnt dann im Nachhinein auch prüfen, ob das alles richtig war, aber der muss sich erstmal nicht ausweisen. Der ist dann weisungsbefugt durch die Uniform. Wenn ein Kripo-Beamter, ein Zivil vor euch steht, dann könnt ihr sagen, ja, zeig mal her, zeig mal deine Marke oder so. Ja, Polizisten nicht. Und wenn irgendwie eine helle Lichtgestalt im heiligsten Tempel neben dir steht und dir das erzählt, dann beißt die auf die Zunge. Ja, so. Na gut, okay, also Zacharias war stumm. Na gut, Elisabeth wurde schwanger. Und dann, Elisabeth war auch tiefgläubig und sie hatte dann eine Verwandte, diese Maria hat sie dann getroffen und so, ihr kennt das alles. Also Elisabeth und Maria fangen dann auch noch an zu prophezeien, ja. Und Johannes wird geboren und er wird tatsächlich voller Heiligen Geistes sein und wird viel unterwegs sein in der Wildnis. Und er macht sehr großen Eindruck, dieser Mann. Und er wird ein Wanderprediger. Und das, was wir über seine Lehre erfahren, das ist so viel wie, tut Buße, ändert euer Leben. Das ist eher kurz. Beeindruckend ist das, was Markus noch schreibt, gleich im ersten Kapitel. Also Markus' Evangelium fängt im Grunde mit Johannes an, ne? Der Mann ist komisch gekleidet in so Kamelhaarkram, irgend so ein einfacher, roher Mantel. Der sieht aus wie ein alttestamentarischer Prophet. Der sieht aus wie Mose, grob gesagt. Könnte man sich so vorstellen. Und er lebt auch nicht in den Städten, sondern er ist da draußen. So wie das Volk damals unterwegs war, in der Wildnis. Und das ist so eine Art Askese, was der macht, der isst kaum was. Irgendwie Heuschrecken und Honig und so, was er so findet. Der meint es also ernst, der will da draußen sein. Aber er sagt, tut Buße und ändert euer Leben. Er sagt nicht allen Leuten, ihr müsst das so machen wie ich. Er weist sich nur aus als alttestamentarischer Prophet durch sein Verhalten. Die Zeit ist nah. Gott greift ein. Das Gericht wird kommen. Und er ist euch wahrscheinlich bekannt für denjenigen mit recht ruppiger Sprache. So mit Otternbrut. Hier, Matthäus 3, Vers 7. Als er aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er, Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Ja. Genau. Also er wollte nicht zu billig sein. Er wollte nicht, dass irgendwie die Obrigkeit, die Sadduzäer, die waren wirklich sehr weit weg im Gedanken zu ihm, ja, dass die sich mal eben taufen lassen und dann wieder so weitermachen wie bisher. Also er hat ihn ordentlich eingeheizt. Ja. Genau. Seine Taufe. Er taucht die Leute auf Wunsch komplett unter im Jordan. Er tränkt ihr altes Leben. Sie können dann neu anfangen. Um dem drohenden Gericht zu entgehen, müssen sie ihr Leben ändern. Man kann sagen, das ist eine vorbereitende Taufe. Wascht das Alte ab, ändert euer Leben. Dann entgeht ihr vielleicht dem Gericht. Otternbrut. Gott wird den Messias schicken. Macht euch bereit. Also seine Aufgabe ist, er zeigt, dass Gott gnädig ist und dass Großes bevorsteht. Er zeigt, dass Menschen ihr Leben in Sünde führen und dass es ein Gericht geben wird. Und es gibt eine Rettung. Zeigt ehrliche Buße. Lasst euch taufen. Ehrt den Messias, wenn er kommt. Und das Ziel ist, dass sie dann alle auf Jesus schauen. Johannes redet also über Licht und ist es nicht. Er zeigt, das da drüben, das ist der Messias. Der da. Er ist uns ein Vorbild im Glauben. Ein Mann, der den Weg zeigt. Er kennt seinen Weg, er kennt seinen Platz und lässt Jesus den Vortritt. Welch ein Vorbild. Und das sagt Jesus auch über ihn. Wir haben ja Aussprüche von Jesus über Johannes. Und er ist voll des Lobes. Das Ganze führt zu Anfragen von der Obrigkeit. Hey, Johannes, wer bist du? Bist du der, auf den wir warten? Bist du der Messias? Nö, sagt Johannes, das bin ich nicht. Gucken wir mal, Lukas 3, 16 und 17. Da antwortete Johannes allen und sprach, ich zwar taufe euch mit Wasser, es kommt aber ein Stärkerer als ich, und ich bin nicht würdig, ihm den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen. Seine Wurfschaufel ist in seiner Hand, seine Tenne zu reinigen und den Weizen in seine Scheune zu sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Bildlich. Ein Mensch von Gott gesandt. Johannes war wichtig. Er war ganz bedeutend. Er ist im Alten Testament angekündigt worden. Und er tut seinen Dienst in der Kraft des Elia. Und da, wo genug Wasser war, da hat er die Leute richtig untergetaucht. Keine wiederkehrende rituelle Waschung von ihm. Die Endzeit ist nahe. Das war eigentlich die Aussage davon. Aber jetzt ist es nicht mehr so. Das symbolische Abwaschen von Sünden und äußerlichen Zeichen, das hat sich schon geändert. Wir betrachten die Taufe als Mitsterben mit Jesus. Ein Wiederauferstehen mit ihm. Wir erhalten den Heiligen Geist dadurch. Dies ist die feste Zusage der Bibel. Auch wenn in der Regel nichts Spektakuläres dabei passiert. Also Jesus kommt dann auch zu seinem ganz entfernten Verwandten Johannes und will sich taufen lassen. Und er will natürlich nicht, wie ihr wisst. Johannes erkennt ihn und sagt, nee, andersrum wird ein Schuh draus. Also wenn ihr jemand will taufen, dann musst du mich taufen. Jesus lässt sich nicht beirren. Er sagt, nee, lass das geschehen. Das ist wichtig. Jesus hat die besseren Argumente und Johannes gibt natürlich nach. Johannes hält auch nicht zurück mit seiner Meinung über die Großen und Mächtigen. Er kommentiert offenbar die Familiengeschichte des Hochadels der damaligen Zeit. Wir haben da so einen Bericht von einem der Tetrarchen. Also Herodes der Große hatte ja Kinder und Nachfolger und es gab dann so vier Fürsten. Vier Fürsten auf Deutsch. Das heißt nicht, dass sie vier Ländereien haben oder sowas, sondern sie sind ein Viertel. Ja? Viertelkönige sind das. So, ja? Genau, einer von diesen Tetrarchen. So. Und der hat seinem Bruder die Frau ausgespannt und hat die geheiratet. Und um die zu heiraten, hat er seine erste Frau verstoßen. Und das ist skandalös, das ist böse und sehr dumm. Denn der Vater von dieser ersten Frau war ein mächtiger König, der Nabatäer nämlich, also ein benachbartes Volk da. Und er hat sich nicht zweimal bitten lassen, hat einen Krieg angefangen und den gewonnen. Und deswegen sind einige Städte von diesem, wie hieß er doch gleich, Herodes Antipas, über den reden wir gerade. Herodes Antipas hat diesen Krieg verloren, mehrere Städte verloren, an diesen Nabatäerkönig. Wir wissen das auch deswegen, weil Paulus ja angefangen hat zu predigen in Damaskus. Erinnert ihr euch? Ne? Und er musste sich dann von dort abseilen lassen, damit er da rauskommt, weil die Tore bewacht waren. Im Namen des Königs Aretas. Areta, das ist dieser König der Nabatäer. Damaskus ist überhaupt nur Stadt des Nabatäerreiches gewesen, weil dieser Herodes Antipas da diesen Quatsch gemacht hat. Aber nur so am Rande. Was soll's? Also, wenn Herodes Antipas auf Johannes gehört hätte, wäre das alles nicht passiert. So kann's gehen. Ach so, das mit dem Abseilen und so, da steht da 11,32. Johannes. Er wird natürlich häufig gemalt und so und er ist einmal der mit diesem komischen Wams und der immer so einen Zeigefinger hat. Das soll heißen, er ist derjenige, der auf Jesus zeigt oder er ist derjenige, der nach oben zu Gott zeigt. Also wenn ihr irgendwelche alten Gemälde seht und da ist so ein Heiliger mit Finger, das ist immer Johannes. Er war von größter Bedeutung im ersten Jahrhundert, weil er auf Jesus hingewiesen hat. Und eine Zeit lang haben die parallel missioniert. Und er hat darauf dabei hingewiesen, auf Jesus, dass er das Lamm Gottes ist. Johannes hatte eine relativ große Gefolgschaft im Judentum. Ihr erinnert euch, Jesus nutzt das. Und er sagt also, war die Taufe des Johannes vom Himmel oder von den Menschen? Kann Jesus fragen, nicht? Denn die Oberen im Tempel fürchten, gesteinigt zu werden, wenn sie schlecht über Johannes reden. Also Johannes war wichtig. Okay. Aber er hat dann zugegeben, dass er nicht der Messias ist. Aber scheinbar einige Leute haben das nicht gewollt. Das sind dann bis heute diese Mandäer. Ne? Ja. Das Selbstbild von Johannes war wahrscheinlich irgendwie sowas wie, ich bin nichts wert. Und er war sehr überrascht, dass Jesus dann doch zu ihm kam und sagte, pass auf, das mit den Sandalen, das mag sein, aber du darfst mich taufen. Johannes erfährt, dass seine Mission erfolgt. Johannes sieht, dass er mal weiter abnehmen wird und dass alle Prophezeiungen eintreten. Er konnte tatsächlich zufrieden sein mit seinem Leben. Auch wenn er dann irgendwann einkassiert und geköpft wird. So what? Johannes ist ein Vorbild im Glauben und Hingabe und Bescheidenheit und Genügsamkeit und Mut. Sein Auftrag war, die Menschen aus dem Alltagstrott herauszuholen mit deutlichen Worten und an die Prophezeiung des Messias zu erinnern. Macht euch bereit. So wie es jetzt läuft, darf es nicht bleiben. Macht einen Neuanfang. Und so reden Christen bis heute. Gott ist da. Er will dir ganz nah sein. In Jesus reicht er dir die Hand. Hör auf ihn. Ja, im Dunkeln ist gut munkeln und so. Geheimnisse trennen uns, bringen uns auseinander, erzeugen Misstrauen. Du brauchst Gottes Licht in deinem Leben. Die Sünde verstrickt dich, bringt dich immer weiter runter. Lass Licht rein. Und Jesus ist dieses Licht. Im Grunde machen wir das doch auch so. Wir laden ein zu Jesus. Wir vertrauen auf sein Wirken. Wir vertrauen auf die Wirkung der Bibel. Wir bilden uns nicht ein, wenn es mal klappt. Jesus ist der Herr und er gibt Gedeihen. Ich lese nochmal Johannes 1, 6 bis 9. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht, das alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, das er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Also Jesus. Nochmal ganz kurz. Wir haben ganz viele Informationen über Johannes den Täufer. Er war furchtbar wichtig im ersten Jahrhundert. So als Allgemeinbildung für Christen wäre es gut, wenn wir das wissen. Nicht erst, wenn wir mal eine Mandea treffen. Diese Mandäer sind total freundlich, fleißig, genügsam, halten durch. Die haben Jahrhunderte in muslimischen Ländern überlebt, ja, und durchgehalten. Ja. Die sind sehr ernsthaft, finden ihre Religion furchtbar wichtig. Aber unserem Glauben ist er total fremd. Sowas ist Ulkiges. Ne? Aber dennoch sind sie gute Mitmenschen und Nachbarn von uns und immer freundlich. Natürlich sind wir hoffentlich auch freundlich zu ihnen. Aber diese Leute, da bin ich überzeugt, die brauchen auch Jesus. Die brauchen Jesus. Ne? Und genauso sehe ich das auch mit dem Judentum. Die sind total großartig, meiner Meinung nach. Nette Leute, ja. Aber die brauchen Jesus. Das ist so meine Überzeugung. Ich denke, es ist nicht okay, einfach Mandäer zu bleiben oder Jude, sondern ich denke, die sollten Christen werden. Die brauchen das Evangelium. Und das müssen wir in die Welt hinaustragen. Das ist eine kleine Hausaufgabe. Amen.